Hallo und herzlich willkommen zum Verlag Das Hörfunk Podcast. Sie hören den vierten Teil unserer Reihe zu Quickfixes. Und in diesem vierten Teil geht es um die Quickfixes 3 und 4, nämlich zur UST-ID zum einen und zu den Buch- und Belegnachweisen für innergemeinschaftliche Lieferungen zum anderen. Ja, Arne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und wir wollen erstmal natürlich mit dem dritten Quickfix anfangen. Die Regelung scheint es in sich zu haben.
Absolut.
Kannst du uns sagen, was sich genau dahinter verbirgt?
Absolut. Wie schon erwähnt, die UST-ID-Nummer wird jetzt materielle Voraussetzung für eine IG-Lieferung. Das heißt, wenn ich meine IG-Lieferung steuerfrei weiterhin haben möchte, dann muss ich sicher gehen, dass die UST-ID-Nummer des Kunden im Zeitpunkt der Lieferung gültig war.
Ja.
Zugegebenermaßen, die Finanzverwaltung hat das immer schon als materielle Voraussetzung gesehen, denn wenn die Betriebsprüfung kommt und sagt einem, dass die UST-ID-Nummer ungültig war, dann hat die Finanzverwaltung daraus immer eine steuerpflichtige Lieferung gemacht. Aber ich hatte bisher oder habe bisher die Möglichkeit, eben vom Finanzgericht, vom BFH, dann die Unternehmereigenschaft zum Beispiel des Kunden oder auch, dass er den IG-Erwerb dort in seinem Land versteuert hat, die konnte ich noch anders nachweisen. Ja. Die Möglichkeit hatte ich bisher. Das fällt ab dem 01.01.20 weg. Und damit, und das bedeutet letztlich, dass ich als Lieferant vor jeder Lieferung wissen muss, also die UST-ID-Nummer überprüfen muss, ob sie tatsächlich gültig ist. Und das dürfte viele Steuerpflichtige vor erhebliche Probleme stellen. Denn wenn man sich mal überlegt, man hat ein Handelsunternehmen mit, wie viel Tausenden UST-ID-Nummern. Ja. Und die muss ich alle händisch beim Bundeszentralamt für Steuern überprüfen. Und das vor jeder Lieferung. Mhm. Das ist nicht mehr zu bewältigen.
Das wird stimmen, ja.
Also die Praxis heute, wenn man die Unternehmen fragt, sieht ja so aus, dass die Unternehmen, klar, bei der Neuanlage des Kunden wird die UST-ID-Nummer überprüft. Mhm. Aber das hilft mir natürlich nicht, wenn die Lieferung 5 Monate später erfolgt. Mhm. Bis dahin kann sich ja durchaus schon was getan haben. Und wenn es hochkommt, überprüfen die Steuerpflichtigen beim Bestandskunden die UST-ID-Nummer jedes Jahr. Mhm. Wird auch tatsächlich von der Finanzverwaltung so auch propagiert, dass das ausreicht. Mhm. Aber wie man sich vorstellen kann, vor jeder Lieferung prüfen, das reicht nicht mehr aus zukünftig. Und damit ist der Aufwand, das händisch beim Bundeszentralamt für Steuern dort in die Maske einzugeben und zu sagen, überprüft mal bitte, also die qualifizierte Überprüfung letztendlich auch, das kann man dann nicht mehr leisten. Und da muss man eben schauen, dass man sich da frühzeitig eben jetzt vorm 01.01.20
das ist nicht mehr so lang hin.
Das ist nicht mehr so lang hin und eben Umstellungen im ERP-System vornimmt oder sich eben auch nach sogenannten Automatisierungstools umschaut. Da gibt es also durchaus einige, die eben zum Beispiel, dass man da einen Roboter einsetzt und bevor eine Rechnung rausgeht, dass ich durch eine kurze Tastenkombination hier sage, okay, prüf mal eben im Hintergrund, dauert 1-2 Sekunden und dann sagt er mir, okay, und dann weiß ich aber vor jeder Lieferung, die UST-ID-Nummer ist gültig und damit ist die Rechnung auch richtig, nämlich ohne Umsatzsteuer ausgestellt.
Ja, okay. Also das wahrscheinlich auf jeden Fall die effizientere Lösung.
Definitiv, bei großen
Handels- genau, also je nachdem, wie viel man liefert natürlich.
Aber genau.
Diese neue Regelung, wie ist die konkret in Deutschland umgesetzt worden? Oder beziehungsweise wie wird sie dann umgesetzt ab 01.01.2020?
Genau, sie wird an 2 Stellen umgesetzt. Einmal im 4 Nummer 1b USDG und im 6a USDG. Und zwar an 2 Stellen, weil wir sprachen jetzt bisher immer davon, dass die UST-ID-Nummer materielle Voraussetzung wird, aber zugleich muss auch eine korrekte zusammenfassende Meldung abgegeben werden.
Ja.
Also klar, die muss heute auch schon abgegeben werden, aber sie muss eben richtig sein. Ich habe zwar die Möglichkeit, die im Nachgang nochmal zu korrigieren, also falls eine UST-ID-Nummer ungültig sein sollte, aber dass die eine richtige zusammenfassende Meldung vorliegt, das ist im 4 Nummer 1b geregelt. Und die eigentliche, dass die UST-ID-Nummer materielle Voraussetzung wird, das ist in einem neuen, in einer neuen Nummer 4 im 6a Absatz 1 geregelt worden. Und dadurch, wie ich eben bereits sagte, ist eben durch diese Notwendigkeit der Aufzeichnung jetzt. Also bisher musste ich die auch aufzeichnen, aber wie gesagt, ich konnte mir weiter anders behelfen. Aber jetzt ist es eben diese materielle Voraussetzung. Und hier muss eine verstärkte Kontrolle erfolgen. Und da ist eben wichtig, dass man hier frühzeitig ansetzt, auch wo das erfolgen soll. Also in welchem Prozess, wie der Prozess generell beim Steuerpflichtigen aussieht.
Ja.
Darüber muss man sich jetzt bis Ende des Jahres eben Gedanken machen, um dann eben auf Nummer sicher gehen zu können.
Okay. Und gibt es zusätzlich jetzt zu dieser Prüfung der USTR-Teilnehmer, gibt es da nochmal Besonderheiten bei der Neuregelung? Gibt es da noch irgendwas, worauf Steuerpflichtige auf jeden Fall achten sollten?
Auf jeden Fall. Also stellen wir uns mal den Fall vor, die USTR-Teilnehmer ist ungültig. Das heißt, ja, also ich überprüfe sie und sie ist ungültig. Das heißt ja, ich muss eine Rechnung mit Umsatzsteuer schreiben, weil eben die Voraussetzung der Steuerfreiheit nicht vorliegt. Stelle dann Umsatzsteuer in Rechnung. Und wenn wir jetzt mal auf den Erwerber schauen, stellt sich ja die Frage, hat der Vorsteuerabzug oder nicht? Mhm. Grundsätzlich würde man hier sagen, also Vorsteuerabzug habe ich immer, wenn mir eine gesetzlich geschuldete Steuer in Rechnung geschrieben wird. Mhm. Das ist ja hier eigentlich der Fall.
Okay.
Denn dadurch, dass die USTR-Nummer ungültig ist, bin ich als Lieferant gezwungen, die Umsatzsteuer in der Rechnung auszuweisen.
Ja.
Also vom Grundsatz her würde man schon sagen, dass er Vorsteuerabzug hätte. Mhm. Wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, etwas länger, hat das ja quasi zur Folge, dass der Steuerpflichtige ein Wahlrecht quasi hat, ob er die Besteuerbefreiung in Anspruch nehmen will oder nicht.
Okay.
Und das wiederum kann auch nicht sein, wenn man jetzt daran denkt, dass eben ja die Kontrollmöglichkeit des Empfängerlandes, die würde dadurch wegfallen.
Ja.
Also insofern, das bleibt noch abzuwarten tatsächlich. Das wäre so ein Sonderfall, was da mit dem Vorsteuerabzug des Erwerbers passiert.
Okay, ja.
Und ganz wichtig, das hatte ich im anderen Podcast eben beim Consilager schon gesagt, das IG Verbringen.
Ja.
Wenn wir uns das mal genau anschauen, das IG Verbringen wird ja behandelt wie eine IG-Lieferung, also ist grundsätzlich auch steuerfrei, aber ich muss ja dann auch im Zeitpunkt des IG-Verbringens eine gültige USTR-ID-Nummer haben. Mhm. Ja, also das heißt, mein IG-Verbringen ist nur noch steuerfrei, wenn ich im Bestimmungsland eine gültige USTR-ID-Nummer habe. Das heißt, ich muss im Bestimmungsland registriert sein. Wenn wir jetzt mal an die Vereinfachungsregelung denken, bei der Konsignationslagerregelung, da will ich ja gerade, ist ja mein Ziel, nicht im anderen Land registriert zu sein. Und damit wäre dann mein IG-Verbringen zukünftig steuerpflichtig, was bisher steuerfrei ist. Und hier droht tatsächlich dann eine endgültige Umsatzsteuerbelastung, da ich die Umsatzsteuer wahrscheinlich im anderen Bestimmungsland nicht abziehen dürfte.
Das heißt, man sieht auch, das hängt auch durchaus noch zusammen. Ja? Also irgendwie diese Änderung beziehungsweise den schönen Effekt, den die eine hat, der wird eigentlich durch diese weitere Änderung bei der USTR-ID
kann man so sagen.
Ja,
Also das und deshalb ist es also wirklich extrem eine extreme Neuerung, extrem wichtig, dass man eben die Gültigkeit dieser USTR-ID-Nummern überprüft.
Ja.
Und eben mit diesen zwei Sonderfällen, gerade beim IG Verbringen, da sollten also die Steuerpflichtigen bis zum Ende des Jahres schauen, wenn ich heute viel IG Verbringen habe, dann muss ich mir tatsächlich diese innergemeinschaftlichen Verbringen anschauen und überprüfen, habe ich eventuell so einen Sonderfall hier oder könnte mir das ab 1.1.20 dann negativ aufstoßen.
Ja. Du hattest als wir uns über die Consilager unterhalten haben, schon mal auch da angekündigt, okay, eigentlich gut, dass man eine Harmonisierung hat vielleicht, aber die Nebeneffekte sind so, dass man sich auch vorstellen könnte, es gibt die gar nicht mehr, die Konsignationslager.
Ja.
Trägt vielleicht jetzt diese Neuerung da auch mit zu bei? Würdest du das als wahrscheinlich einschätzen oder ist das dafür eigentlich?
Also diese Regelung an sich hat jetzt nicht direkt eine Auswirkung auf die Consilager. Also
direkt
Die Consilager, das würde wahrscheinlich, oder sagen viele, dass es wegfällt wegen der Dokumentationspflichten. Das ist hier eigenständig zu sehen. Zukünftig muss ich für diese Steuerbefreiung eben der IG-Lieferung und aber auch des IG-Verbringens diese Host-ID-Nummer überprüfen. Und das ist also eher keine Vereinfachung, wie die beiden anderen Regelungen zum Reingeschäft und zum Konsilager eigentlich ja eine sein sollten. Hier haben wir es tatsächlich mit einer Verschärfung zu tun, die den Steuerpflichtigen durchaus einiges an Zeit kosten wird.
Okay, das heißt, das würdest du schon als die, vielleicht die unerfreulichste Neuregelung bezeichnen unter diesen Quickfixes.
Absolut.
Das war, wie gesagt, der Quickfix Nummer 3. Jetzt haben wir noch einen vierten. Den wollen wir hier mit einbauen, weil dazu gibt es nicht ganz so viel zu sagen wie zu den anderen dreien, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ja. Er gehört thematisch einfach dazu, weil wir jetzt auch bei dem Belegnachweis für die innergemeinschaftliche Lieferung sind. Mhm. Das heißt, da geht es darum, und wenn man nochmal schaut, was ist dieser vierte Quickfix? Das ist quasi eine Neuregelung zum Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Mhm. Und der ist aber ja in der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung im Artikel 45 geregelt, nicht in der Systemrichtlinie. Okay. Das heißt, Deutschland muss ihn nicht umsetzen, sondern er gilt unmittelbar in Deutschland.
Ja.
Und was besagt der jetzt? Der besagt, um diese Steuerbefreiung einer IG-Lieferung weiterhin in Anspruch nehmen zu wollen, bedarf es eben jetzt zweier Belegnachweise tatsächlich. Also wir haben in Deutschland ja zurzeit, kann ich mit der sogenannten Gelangungsbestätigung, das ist § 17a USTDV, nachweisen, dass die Ware ins andere EU-Land gelangt ist. Mhm. Wenn ich das habe, bin ich raus, reicht der deutschen Finanzverwaltung als Belegnachweis. Mhm. Im Artikel 45a jetzt haben wir tatsächlich eine Verschärfung. Also das ist schwieriger hier, weil hier zwei Belege gefordert werden, letztlich vom Lieferer. Also man kann zum Beispiel durch den CMR-Fachbrief oder eben der Spediteursbescheinigung das zum einen belegen, dass die Ware rüber, aber zusätzlich wird eben ein zweiter Beleg gefordert. Und hier spricht der Artikel 45a eben zum Beispiel von einer Versicherungspolice oder einer Bescheinigung eines Lagerinhabers oder auch einer öffentlichen Stelle, also ein Notar soll das bekunden. Wie das in der Praxis aussehen soll, darf man sich da durchaus fragen. Aber entscheidend ist hier eigentlich die Frage, wie wirkt das jetzt auf die deutschen Steuerpflichtigen?
Ja.
Und da sieht man zurzeit in der Literatur Stimmen, mehrere Stimmen durchaus, die sagen, der Artikel 45a steht neben unserem § 17a USTDV.
Ja.
Das heißt, der Artikel 45a gibt ein Höchstmaß an Belegen vor, aber Deutschland würde es eben im § 17a USTDV mit der Gelangungsbestätigung belassen. Die widerspricht nicht EU-Recht, sondern sie ist ein Ausfluss aus diesem Artikel 45a. Also das heißt, die meisten Stimmen zurzeit gehen eigentlich davon aus, dass der Artikel 45a hier den deutschen Steuerpflichtigen gar nicht berührt, sondern wir weiterhin hier in Deutschland die Gelangungsbestätigung als Belegnachweis zur steuerfreien IG-Lieferung ausreichen lassen.
Okay.
Da würde man sich natürlich eine Klarstellung im Gesetzesentwurf wünschen. Der ist jetzt im Regierungsentwurf tatsächlich noch nicht enthalten. Mhm. Da bleibt also abzuwarten, ob der vielleicht noch reinkommt, sodass dort dann auch wieder Rechtssicherheit besteht und die Steuerpflichtigen wissen, okay, die Gelangungsbestätigung reicht.
Ja.
Weil ansonsten, wenn es nicht der Fall wäre, dann müssten sich die Steuerpflichtigen eben zum 01.01.20 umstellen und eben dann nach Artikel 45a vorgehen und dort eben zum Beispiel eben diese zwei Belegstypen fordern. Und das bedeutet ja auch eine gewisse oder große Umstellung innerhalb der Prozesse des Steuerpflichtigen. Also da wäre eine Klarstellung sehr, sehr wünschenswert.
Okay. Damit haben wir eigentlich zu allen Quickfixes jetzt was gesagt. Ja, also wie gesagt, in dieser Folge uns mit den Nummern 3 und 4 beschäftigt. Ich hoffe, wir konnten Sie gut informieren. Also hauptsächlich natürlich Anne Schulze. Und bedanke mich für Ihr Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten steuerlichen Brennpunktthema, sage ich mal, gerne wieder.
Ja,
ich bedanke mich nochmal für deine Expertise und sage auch an Sie, liebe Zuhörer, tschüss und auf bald.
Vielen Dank. Tschüss.